Dann können wir sie nicht korrigieren. Also es hat zum Beispiel, was wir nicht wussten, in der Wohnung, die wir für viel Geld angemietet haben, in die Küche reingeregnet, weil die nur ein Glasdach hatte. Und als wir diese Szene in der Küche, da gibt es eine Szene in der Küche, drehen, hat es den ganzen Tag geregnet. Ich habe also in der Nacht davor, früh um 4, diese Szene auf Regen umgeschrieben. Und es ist eine der schönsten Szenen geworden. Ja, aber wir hätten es nicht wiederholen können. Oder einen Tag kam der Junge ohne Stimme zum Set. Und er war aber nicht krank, seine Stimme war weg. So krächzte da rum. Und dann habe ich gesagt, na gut, also in die Szene passt das rein, wir drehen das. Es ist da, wo er auf dem Hochbett liegt und sein Bruder fragt, nach seinem ersten Kuss fragt. Also das waren so Dinge, mit denen wir umgehen mussten. Hätte auch schief gehen können. Also das Risiko, ein hohes Risiko fährt mit, wenn man so wenig Geld hat.
Ich höre raus, oder naiv gefragt, ist sowas der Normalzustand, diese prekären finanziellen Situationen? Weil du drehst ja gerade einen neuen Film, Club, oder hast du den abgedreht, weiß nicht, kommst ja gerade irgendwie daher? Oder gibt es auch mal diese absoluten Luxusbedingungen, wo man sich da nicht so Gedanken machen muss?
Nicht für mich. Also ich habe immer in meinen Filmen zu wenig Budget gehabt für das, was wir machen wollen, weil ich eben sage, meine Arbeitsweise und die gesetzlichen Bestimmungen von Kindern brauchen wir eigentlich mindestens 40 Drehtage. Weil andere, sagen wir mal, eine durchschnittliche Kinoproduktion hat 30, 35 vielleicht. Die dürfen aber 10 Stunden mit den Darstellerinnen und Darstellern arbeiten. Wir dürfen 3 Stunden mit ihnen arbeiten und sie dürfen, sagen wir mal, 5 bis 6 Stunden am Set sein. Aber die 3 Stunden sind eben schneller um, als man denkt. Und Drehtage kosten Geld. Und das wird ja keiner finanzieren für einen Film, der sich schlecht verkauft. Und ich rede da gar nicht drum rum. Alle meine Filme haben sich schlecht verkauft. Das waren nie Blockbuster. Das sind Filme, die lange laufen, die immer wieder laufen. Ob Blindgänger, Kopfüber, auch der wird lange laufen. Aber sie spielen ihr Geld nicht rein. Und da wir in einer Marktwirtschaft leben, kannst du nur ein gutes Budget bekommen für einen Film, der sein Geld auch mindestens reinspielt. Und diesen Luxus werde ich in meinem Leben nicht haben. Also du willst gar nicht wissen, in was für Hotels ich schon übernachten musste und so weiter.
Vielen Dank und eine schöne Zeit hier in Erfurt noch.
Dankeschön.
Und dieses Gespräch habe ich in Erfurt geführt während des Goldenen Spatzen mit Bernd Saling. Wir waren ja vor Ort, Patrick und ich, und haben eben über das Kindermedienfestival berichtet. Der Film, um den es hier geht, ab morgen bin ich mutig, absolute Empfehlung, läuft nächsten Samstag und nächsten Sonntag, also am 29. und 30. November im Erfurter Kinoclub am Höschlerufer um 14.30 Uhr. Das ist die eine Empfehlung. Die andere Empfehlung ist, Bernd Saling macht auch einen Podcast, wo es um Kinderfilme geht, Podcast Kinderfilm. In der aktuellen Ausgabe redet er mit dem Hauptdarsteller von Ab morgen bin ich mutig, der den 12-jährigen Karl spielt, Jonathan Köhn. Jetzt hören wir noch einen Song aus dem Film Ab morgen bin ich mutig, nämlich von Reeb, Andere Planeten.
Ich weiß gerade nicht genau, ich mich bewege. Unbekannte Welt, in der ich vorwärts gehe, probier alles zu verstehen. Mein Kopf macht Sachen, die ich sonst nicht kenn, hab mich nicht unter Kontrolle. Und wenn ich abends friedlich schlafen will, träum ich Sachen, die ich niemals träumen konnte. So weit entfernt und doch was hier, ist nicht zu mir, wie ich zu dir. Wir leben auf anderen Planeten, geteilt durch Wind und Nebel, sodass wir uns niemals begegnen. Ja, wir wohnen an ganz verschiedenen Orten, du im goldenen Glitzerschloss und ich im Schatten deiner Worte. Wusste, dass ich so fühlen kann, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich's abstell. Ja, okay, ich find dich gut, aber nicht so, wie du denkst. Find dich nur so ein bisschen interessant, sollte gar nicht so viel denken. Ich hab gehört, das kommt vor älter werden, ich lerne neue Sachen kennen. So weit entfernt und doch passiert, es ist nicht zu mir, wie ich zu dir. Wir leben auf anderen Planeten, geteilt durch Wind und Nebel, sodass wir uns niemals begegnen. Ja, wir wohnen an an ganz verschiedenen Orten. Du im goldenen Glitzerschloss, ich im Schatten deiner Worte.
Reb, andere Planeten aus dem wunderbaren Jugendfilm Ab morgen bin ich mutig, der nächstes Wochenende in Erfurt im Erfurter Kinoclub läuft am Samstag und Sonntag jeweils um 14.30 Uhr.
Zwei glorreiche Halunken, die Kino-News.
Auf der ganzen Welt verpflichten sich junge Menschen, um für die Zukunft zu kämpfen.
Ich leiste meinen Beitrag.
Ich leiste meinen Beitrag. Ich leiste meinen Beitrag.
Auch ich leiste meinen Beitrag.
Möchten Sie mehr wissen?
Ja, wir wollen selbstverständlich mehr wissen und auch Filmologe Patrick, du bist immer sehr neugierig, ne? Also du schnüffelst da immer rum, was du über alles, entdeckst. Und bevor wir loslegen, du hast ja nämlich Folgendes entdeckt und da können wir euch mal mit auf die Reise nehmen. Du hast da einen Trailer gefunden und den hören wir uns jetzt mal an und ihr könnt alle mal mitraten, um wen könnte es hier gehen.
Stimmt. Ich weiß, du hast auf das hier lange gewartet. Die Tracks sind eingespielt. Die Songs sind fertig. Legen wir los. Das ist deine Geschichte. Respektiere deine Vergangenheit. Gestalte die Zukunft. Das ist es, was die Leute wollen.
Ja, Q, kannst du das Licht ein bisschen dimmen, sagt er dann weiter. Q, damit ist natürlich Quincy Jones
Quincy
gemeint.
Jones,
das
ja,
können wir schon mal. Und wer jetzt überlegt, Quincy Jones, das war der Produzent von Michael Jackson.
Von Michael Jackson.
Und das war ein Ausschnitt aus Michael, nicht zu wechseln mit dem gleichnamigen Film mit John Travolta aus den 90ern. Hier geht es um Michael Jackson. Der Film läuft nächstes Jahr an und jetzt ist der Trailer rausgekommen. Du hast ihn entdeckt, erst ein paar Tage alt, ist schon ganz oft aufgerufen worden.
Echt?
Ich glaube, das zeigt natürlich auch das Phänomen Michael Jackson, weil künstlerisch, ich sage das ganz bewusst, als Michael Jackson-Fan rein künstlerisch, reicht für ihn, also da muss man wirklich bis Mozart zurückgehen, dass man sagen kann, ich finde Musiker, die ihm das Wasser reichen, weil wir haben es ja eben auch in dem Teaser, ist es ja eigentlich aus dem Film gehört, das reichen ja so, die Songs nur anzuspielen aus und dann denkt sofort, boah, das möchte ich sehen. Ja. Also was auch immer da zu sehen ist als Spielfilm, das wird ja, du hast ja noch ein bisschen recherchiert, wohl auch eine längere Zeitspanne mit abgedeckt.
Naja, nö, vom Trailer sieht das ja nur so aus. Der Trailer kam aus dem Nichts, ich wusste gar nicht, ich bin wirklich so ein typischer, also das passiert uns ja eher selten, weil wenn neue Trailer rauskommen oder so, dann hast du schon gesehen, guck nochmal rein. Oder wir wussten zumindest, dass ich wusste ja nicht mal, dass es einen Film gibt. Und dann lese ich Antoine Fuqua, und den man ja eigentlich aus dem Actionfilmbereich kennt.
Training Day gemacht,
Equalizer-Filme. Auch viel durchschnittlichen Kram einfach gemacht hat. Und dann kommt, also Michael Jackson, du hast schon das richtig gesagt, da gibt es eigentlich nicht viel Vergleichbares. Und in den letzten 100 Jahren sowieso nicht. Da gibt es vielleicht 2, 3, 4, 5 Künstler, die da rankommen können. Aber diese Größenordnung und diesen Input, den er musikalisch geliefert hat und auch heute noch, es würde kein Bruno Mars, kein Justin Timberlake, die würde es alle nicht in der Art und Weise geben, weil die, man merkt förmlich, wie sie die das aufgeatmet haben oder eingeatmet haben, diese Magie, die Michael Jackson einfach in seiner Musik verpackt hat, und wir könnten stundenlang über die Qualität sprechen. Das auf den Film zu bringen, ist klar, ist logisch, ist nachvollziehbar. Ich muss aber sagen, mir kommt das zu früh. Ich weiß, du hast mir im Vorgespräch gesagt, 16 Jahre ist er schon, aber für mich ist der nicht 16 Jahre tot. Für mich ist der, ja, der ist weg, aber ich sag's immer so wieder, ich meine, das Bad-Album habe ich zum Beispiel noch nicht komplett, also ich bin großer Verfechter vom Dangerous-Album, natürlich Thriller ist ganz groß, On the Wall finde ich auch Wahnsinn, und auch selbst das
Invincible, das letzte Album.
Ja, genau. Also, aber ich würde sagen, bis davor, das History-Album, da war so jedes Album wirklich ein Brecher und jedes Album hatte Jahrhundert Songs drauf. Und das zu bringen, das ist mir noch zu früh. Ich muss bis nächstes Jahr Sommer, ich habe schon geguckt, nächstes Jahr, wann startet der nächstes Jahr?
Im Frühjahr, glaube ich.
Früher sogar startet er im Frühjahr, genau. muss ich unbedingt nochmal da rein mich fallen lassen, weil das ist etwas, was man so wirklich, und da kann man jetzt auch heutzutage schon gucken, ob Ed Sheeran in diese Sphären kommt oder auch eine Taylor Swift, aber das sind alles Sachen, das hat nie diesen Einschlag, nie dieses wirklich, auch jeden, Taylor Swift zum Beispiel hat riesige Fanbase, aber meine Mutter würde sie nicht hören, und aber Michael Jackson haben alle gehört, also als Earth Song damals im Radio lief, dann war das wie eine Welle, die einen erschlagen hat. Und das ist einfach, hier sind wir wirklich angekommen am Musik-Olymp, und es wird Zeit, aber ich bin wirklich.
Aber ich merke schon, deswegen wird der vorsichtig. Film funktionieren, weil genau, wie der Film wird, in der Qualität wird man ja sehen, aber allein weil die Fanbasis, du gehörst ja offensichtlich auch dazu, so groß ist, wird die Rechnung, denke ich mal, aufgehen. Aber schon mal ein erster Ausblick auf 2026. Zweiter Ausblick, da hast du auch wieder so wie ein Trüffelschweinchen, guckst du dann immer ganz genau und hast Bilder entdeckt aus dem neuen Christopher Nolan-Film Die Odyssee. Es gab ja schon einen ersten Teaser vor Jurassic World, die Wiedergeburt, konnte man schon ein bisschen was sehen.
Ja.
Aber jetzt gibt es weitere Bilder. Wen hast du? Anne Hathaway sieht man, glaube ich.
Genau, Anne Hathaway sieht man so ein bisschen. Ja, man sieht so ein bisschen dieses.
Als Athena ist sie, glaube
ich. Ne, man sieht schon so ein bisschen. Also, man darf ja nicht vergessen, wenn man so die Odyssee-Geschichte, weiß man ja auch, dass es da den Zyklopen gibt oder dieses Seeschlangenmonster und ähnliches. Und nur bei Nolan weiß man ja, no special effects. Also wirklich, wenn Special Effect, da muss aber auch wirklich Christopher Nolan vom Set geführt werden und Baldrian-Tabletten kriegen, weil er sagt, nee, das will ich nicht in seinem Film. Und ich finde, die Bilder zeigen uns schon so, Nolan wird da schon seinen eigenen, der wird schon seine eigene Odyssee uns zeigen. Und ich meine, die Odyssee ist ja auch so ein repräsentatives Buch. Die Odyssee hat man ja später so wie ein Herz der Finsternis oder so. Ist ja ganz viel, was diese Odyssee so im übertragbaren Sinn, weil das war ja wohl auch eine Bestrafung, dass er es wohl nicht nach Hause schafft. Und ich war auch 30 Jahre oder so unterwegs. Wie Nolan das in einen Film packen will, das weiß ja keiner. Es geht nur ausschließlich von der Tatsache, dass er diesen Spirit, diese Reise ins Ungewisse zum Thema macht. Und auch allein diesen Odysseus, das ist ja wohl der muss
von Matt Damon gespielt, das soll man wieder mal sagen.
Genau, auch Matt Damon, Chapeau. Also er hat, also wenn du Nolan so oft in dein, also er hat ja schon öfter für Nolan gespielt, immer wieder auch überzeugt hast, musst du schon auch ein bisschen was mitbringen an Leistung, weil mit wem hat Nolan ja wirklich noch nicht zusammengedreht? Der kriegt ja wirklich alle, wenn er sie haben möchte, oder beziehungsweise alle wollen mit ihm drehen. Und dieser realistische Ansatz da unterzubringen oder auch diesen Odysseus uns zu zeigen als wirklich einer, der unstoppable, also der sehr so unstoppbar ist und wirklich so diese ganzen Reisen so auf sich nimmt und trotzdem diesen Abgrund hat, das ist eigentlich das, was eine Nolan-Geschichte ist, was auch in Oppenheimer sich gezeigt hat, was er so an Biografiearbeit macht. Deswegen, das wird der Film des nächsten Jahres, also da gibt es wirklich kein Vertun. Also das.
Und Juli wird er anlaufen, auch in Deutschland, und wir werden ihn natürlich dann wieder ganz exklusiv besprechen. Nee, so exklusiv ist er oder nicht, natürlich werden ihn alle besprechen und freuen sich wie ein Schnitzel auf den Film. Aber wir machen bestimmt mal wieder eine kleine Umfrage unter den Erfurt und Erfurterinnen.
Ja. Aber jetzt mal unter uns, wenn du wirklich mal in dich siehst, glaubst du wirklich, dass er nicht was Besonderes wieder leistet oder dass
es wird
er
irgendwas besonders werden. Neues? Wir müssen übrigens vorher unbedingt vielleicht eventuell, ich weiß gar nicht, ob es ein möglicher Klassiker ist, aber den nochmal gucken, und zwar diesen 50er Jahre Film
54 mit Kirk Douglas.
Mit Kirk Douglas, ja, genau. Also die Abenteuer des Odysseus müsste man sich unbedingt nochmal angucken, einfach um mal zu sehen, wie man es 1954 umgesetzt hat, und dann hat man immer nochmal den direkten Vergleich.
Genau, also auch wenn man sich da distanzieren muss, weil da wirklich ja auf die Special Effects und die Besonderheit. Aber was ich ganz schön fand, um mal so ein bisschen zu zeigen, was dieser Zyklop, wird ja wahrscheinlich auch wiederkommen. Wir sind gespannt, wie er es macht, ob er dann echten Menschen findet, der nur ein Auge hat. Aber ich kann nur empfehlen, wer sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, wo auch die Bilder ein bisschen gezeigt werden, weil das nur im Empire Magazine veröffentlicht wurde, das man auch online sehen kann, aber der kann sich den Bericht von David Hein, das ist ein Filmkritiker, im Internet angucken. Der hat sich so ein 12-Minuten-Video mal aktueller Stand gewidmet. Kann man sich mal angucken, weil er da auch mal eingeht, wie Zyklopen in die Filmwelt ein. Also das zum Beispiel ja bei Oh Brother, Where Art Thou, die Odyssee verarbeitet. Ein Zyklop nämlich in Form von John Goodman, und ich sag so, stimmt. Und wir sind in der Postmoderne, aber hier sind wir ja irgendwie eher in der kompletten Moderne oder reflektierten. Deswegen finde ich das eigentlich ganz charmant, da so auch nochmal neben zu gucken, weil das ist ein großes Thema.
Dann, es rauscht jetzt so ein bisschen durch die Gazetten, um mal eine altmodische Formulierung zu nehmen. Tom Cruise hat einen Oscar bekommen, da werden einige jetzt mal unter die Augen haben, für welchen Film denn eigentlich. Es ist ein Ehren-Oscar, und man muss, da können wir gleich reden, sagen, eigentlich fast nur einen eher einen Oscar, ist immer so ein bisschen so wie, gebt ihr noch schnell den Oscar, bevor er stirbt. Das ist natürlich bei Tom Cruise jetzt nicht der Fall, aber Ehren-Oscars hat immer sowas, er wird ihn regulär nicht mehr kriegen, also kriegt er wenigstens den Ehren-Oscar. Und dann auch das Umfeld, weil einige werden auch überlegen, Moment, es ist doch November und nicht März, warum jetzt den Oscar? Also irgendwie auch so separiert, das wirkt so ein bisschen wie hinten beim Gebrauchtwagenhändler, stellen wir mal Tom Cruise hin, der kriegt noch einen Oscar. Ja. Also jetzt, ich übertreibe absichtlich, um das mal gemeinsam mit dir einzuordnen. Also erstmal vielleicht, um was Positives zu sagen, gut, dass er einen Oscar bekommt. Auch hier trenne ich zwischen der Person Tom Cruise und Scientology und so weiter und dem Künstler und Schauspieler Tom Cruise, weil rein künstlerisch, ähnlich wie Michael Jackson, muss ich sagen, gehört Tom Cruise, und du kannst es gerne bestätigen oder auch widersprechen, für mich zu den großen, vor allen Dingen auch Actionstars, aber auch Filmstars dieser Welt. Also ich glaube, man kann es ja als Test mal machen, wenn wir jetzt auf den Anger gehen und fragen jetzt unterschiedliche Leute, kennen Sie Tom Cruise, kriegen wir wahrscheinlich bei 10 Antworten neunmal ein Ja, wahrscheinlich selbst von der 75-Jährigen. Ja. Also das zeichnet für mich einen Star aus. Wenn ich jetzt nach Matt Damon frage, wird es zum Beispiel schon ein bisschen schwächer und schwieriger.
Ja, also man muss das Ganze mal so nehmen. Einerseits ist es ja ein Entgegenkommen. Also die Academy hat einfach gesagt, pass auf, wir geben euch einfach so einen richtigen Dinnersabend, wo tausende Leute einfach kommen, und in der Oscar-Season dann noch zusätzliche Abende herauszuholen, wenn man alle 3 Tage an irgendeiner Preisverleihung teilnimmt. Das hat man schon clever gemacht. Ich meine, das war ja auch Jackie Chan hat ja auch einen Oscar gekriegt, und den hat man ja auch vorher so eine Extra-Session verteilt. Deswegen finde ich das schon schön, als wenn man ausgezeichneter, sieht man das dann auch nochmal anders. Und ich werde jetzt eine ganz mutige, und das hatten wir auch schon mal gesagt, Tom Cruise wird noch seinen Oscar kriegen. Der Typ ist, der sieht aus wie 40 und ist was Anfang 60. Und ich finde, mit der Physis und mit der Cleverness, wie er auch schon die letzten Jahre gearbeitet hat, und ich meine, er hat ja den Ehren-Oscar übergeben bekommen, auch von, wir mussten nochmal gucken.
Alejandro González Iñárritu, mit dem hat er auch seinen jüngsten Film schon abgedreht. Es gibt noch keinen Titel, genau. Aber der wird jetzt nächstes Jahr auch rauskommen.
Und das zeigt ja auch, in welche Sphären er arbeiten kann. Also mit Iñárritu zusammenzuarbeiten ist ja schon so, das ist einer von den 10 Regisseuren, wo du weißt, der wird einen Oscar-Film abliefern. Und das ist ja Tom Cruise schon immer gewesen. Der hat ja auch in seinen Hochzeiten, hast du schon Top Gun gemacht, und trotzdem spielt er Nebenrolle in Die Farbe des Geldes oder in Rain Man. Also das muss man ja auch alles nochmal dazu sagen.
Nebenrolle ist jetzt, immer die zweite Hauptrolle da gewesen. Aber
Weiß, für mich sind die anderen Figuren wesentlich präsenter und wichtiger gewesen, das muss man auch ganz klar sagen. Oder auch in Interview mit einem Vampir, ganz ungewöhnlich den Antagonisten zu spielen, eigentlich einen Lauf, wo er auch jeden Romantic Hero hätte spielen können. Tom Cruise ist ein sehr, sehr cleverer Geschäftsmann, aber auch ein sehr, sehr cleverer Schauspieler, und ich finde auch, dass der talentiert ist. Der wird früher oder später wird er seinen Oscar so kriegen. Also das
glaube ich eben nicht mehr.
Ich glaube, dass eben jetzt, ich finde mit Mission Impossible 37, was war es jetzt?
Der achte Teil war es jetzt.
Hat er für mich so dieses Action-Kapitel, meiner Meinung nach, der wird noch 1-2 Action-Filme machen.
Na, ich hoffe, dass er jetzt nochmal ein starkes Schlusskapitel aufschlägt, eben genau mit der Zusammenarbeit mit Iñárritu, aber gleichzeitig hat er ja schon angekündigt, er will die Fortsetzung zu Tage des Donners drehen und so, das spricht ja eher dafür, dass er weiter auf die Action-Schiene setzt. Ich würde in seinem Alter, ist jetzt Anfang 60, eher dazu raten, doch jetzt wieder so die Rollen anzunehmen, die er in den 90ern häufiger schon gespielt hat. Magnolia hat man jetzt noch gar nicht erwähnt, zum Beispiel.
Gestern habe ich Vanilla Sky geguckt, und auch ein sehr verkopfter Film und auch ein kompletter Gegenentwurf zu seinem, ach, Tom Cruise will immer jung aussehen. Also da muss man sagen, da kommt noch einiges, und ich bin mir sehr sicher, dass das nicht sein letzter Oscar gewesen ist. Und schlimmstenfalls kann ich mir auch vorstellen, der hat ja überall seine Finger auch drin, auch wenn es mal bester Film wird als Produzent. Aber ich bin mir sehr sicher, dass dieser Mann, und dafür hat er in der Filmgeschichte auch zu großen Einfluss, da können alle über Scientology reden, der hat Einfluss, und der hat auch einen guten und großen Einfluss gehabt, dass er da dann irgendwie nochmal für eine Einzelleistung irgendwie noch bewertet wird.
Tom Cruise, habe ich schon gesagt, würde man fragen, auf dem Anger, wer ist Tom Cruise, kriegt man wahrscheinlich von ganz vielen Leuten eine Antwort.
Wahrscheinlich.
Und die würden nicken. Wenn ich fragen würde, wer ist Kai Wiesinger, würden viele wahrscheinlich ratlos dastehen. Aber uns freut sehr, Kai Wiesinger wird in Erfurt sein, ein Schauspieler, wir können es schon mal auflösen. Und ich oute mich mal ein bisschen als Kai Wiesinger-Fan. In den 90er Jahren hat er auch mindestens 2 Kinofilme gemacht, die ich damals als Jugendlicher sehr sehenswert fand. Nämlich einmal 14 Tage lebenslänglich und einmal Nichts als die Wahrheit. Das waren die beiden großen Filme. Ich finde, das ist ein interessanter Typ. Er ist zu einer Lesung jetzt kommt ein Freitag da, und zwar in der Buchhandlung Peter Knecht liest er aus zurück zu ihr. Nee, es ist außerhalb der Herbstlese, es ist einfach eine Lesung, Peter Knecht macht auch ab und zu eben Lesungen, und da liest er zwar aus einem erfundenen Roman, aber es geht um das Thema, was Kai Wiesinger sehr beschäftigt, nämlich älter werden und wie ist es mit Beziehungen, gibt es die große Liebe, was zählt im Leben wirklich, das wird in zurück zu ihr verhandelt, und ist mal die Gelegenheit, Kai Wiesinger über die Schulter zu schauen. Also kommt ein Freitag 19:30 Uhr, wollte ich nur an der Stelle gesagt haben. Du hast doch was rausgefunden, auch nächste Woche. Und zwar Stricken. Ich weiß nicht, ob du stricken willst.
Also es ist ja erstmal eine bodenlose Frechheit. Also ich mag es ja gar nicht, wenn Filme so gelabelt werden. Und es gibt die Cinestar-Reihe, Cinestars Stricken.
Sinnestricken.
Sinnestricken?
Sinnestricken, wie wir gerne sagen.
Sinnestricken. Das ist doch ein Möbelstück bei Ikea. Egal, auf jeden Fall muss man da einfach sagen, zeigen die für mich ein, einer meiner Lieblingsfilme, ich sag's mal so, ich finde kaum einen Film, der so gut geschrieben ist, von Richard Curtis, nämlich tatsächlich Liebe wird nochmal gezeigt. Natürlich, Weihnachten steht vor der Tür, aber für mich ist tatsächlich Liebe so, so, so viel mehr. Also wer den noch nicht gesehen hat und sagt, wenn ich ihn das erste Mal gucke, dann nicht auf ProSieben und 14 Uhr nachmittags, der sollte doch bitte ins Kino gehen. Es gibt selten einen Film, wo ein Ensemble so liebevoll zusammengeführt wird, wo das Thema Liebe auch so, so klar besprochen wird. Natürlich kann man sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß und ist das eine übergriffig. Und kann man alles sagen. Ich finde, Filme muss man sowieso als Zeitdokument sehen. Ich finde es unfair, jetzt mit einer Moralkeule auf einen Film, der 24 Jahre alt ist, irgendwie einzuprügeln. Aber von der Chemie, von der Charmantheit, von der Musikauswahl. Ich meine, wer hätte gedacht, dass die Sugar Babes mal in so einem großen Film, der war ja auch Oscar nominiert fürs Drehbuch sogar untereinander. Also da muss man einfach sagen, das können auch nur die Briten, eine emotionale Szene mit den Sugar Babes oder mit Dido zu machen, und das sind so Sachen, das ist unerreicht. Richard Curtis hat, glaube ich, erst dreimal Regie geführt, wenn ich mich nicht irre. Das ist einer, also wirklich, und der Drehbuchautor, der in den 90ern eigentlich jede englische Komödie irgendwie geschrieben hat, gefühlt, wo ich sagen muss, den muss man sich wirklich auf der großen Leinwand angucken. Und wenn die Montage am Ende kommt mit der Musik von Craig Armstrong, also das Glasgow-Theme heißt das, glaube ich. Das ist für mich wirklich ganz große inszenatorische Stärke. Und vom Cast, ob das eine Emma Thomas ist, eine Liam Neeson ist und alle aber auch Rollen spielen, also nicht irgendwie nur verpulvert werden, ein Alan Rickman, der da drin ist, also wirklich vom Cast könnte ich jetzt noch 5 Minuten weiterreden. Exorbitanter Film.
Tatsächlich Liebe kann man sich tatsächlich mal wieder anschauen, weil es sind Stricken. Ja, also deswegen habe ich die Moderationsschule besucht,
dass ich immer Überleitungen mache
und Wortspiele, die kein Mensch braucht, aber die ich eben gern habe. Ja. Und wir sagen es gerade auch mal, also tatsächlich Liebe, kommt ein Dienstag, 19 Uhr im Sinister, kann man ihn sich mal wieder anschauen. Und jetzt noch ein ganz letzter Tipp, und zwar gibt es jetzt am Wochenende im Erfurter Kinoclub den
European Arthouse Cinema Day.
Und im Rahmen dessen wird ein Film gezeigt, über den wir sicher auch noch regulär reden werden, und zwar Sentimental Value. Der war in Cannes so der Liebling, der wurde schon für die Goldene Palme gehandelt, ein skandinavischer Film von Joachim Trier mit Stellan Skarsgård.
Der ist das!
Ja, der ist das, ja. Und da geht es um eine Familienzusammenführung. Stellan Skarsgård spielt einen Filmregisseur, der einen Film dreht über das eigene Leben, über die eigene verstorbene Frau, wenn ich es richtig nachgelesen habe. Ich konnte ihn noch nicht sehen. Und der Film läuft jetzt im Vorfeld einmalig jetzt am Sonntag um 20.30 Uhr. Also ich gehe schon mal rein. Ich habe mir eine Karte besorgt. Du kannst mich gerne begleiten.
Wann? Samstag? Ja, ich muss mal.
Sonntag.
Geht ja gut los. Aber ich muss sagen, ich habe letztens Der schrecklichste Mensch der Welt gesehen. Das ist ja, glaube ich, von ihm. Was war für ein Drehbuch auch nominiert? Ja. Drehbuch-Oscar? Das ist wirklich ein krasser Film gewesen. Also wirklich, krass klingt immer so ab, aber das war wirklich ein Film, der mich wirklich erwischt hat. Also da bin ich sehr, deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ich gelesen habe, dass der einen neuen Film rausbringt. Joachim Trier sollte man auf dem Schirm haben. Guter Hinweis.
Und jetzt werden wir ganz sentimental und hören noch ein bisschen eine Prise Musik. Und und dann, was hast du aufgeschrieben? Worüber reden wir dann eigentlich?
Danach kommt schon Running Man.
Mein Gott, Zeit wird's. Musik von Arcade Fire war das mit Deep Blue. Und ihr hört weiterhin das Filmmagazin hier auf Radio Frei. Zwei glorreiche Halunken mit Rainer und Patrick. Begrüßen wir mindestens unsere Dauerhörerin Christel. Und ich höre auch, dass Detlef ab und zu mal reinschaltet. Mal mit dem sehr kritischen Blick, wie wir den amerikanischen Film betrachten. Vielleicht auch jetzt, passt ja ganz gut. Wir reden über einen amerikanischen Film. Mhm. The Running Man. Und manchmal, Patrick, macht ein Artikel, in dem Fall das W, was ich fast wie ein Original-Amerikaner aussprechen kann, den Unterschied, weil es gibt schon mal einen Film, der heißt aber einfach nur Running Man. Aus dem Jahr 1987 mit Arnold Schwarzenegger. Und jetzt gibt's The Running Man, also der rennende Mann. Die Romanvorlage hieß eigentlich Menschenjagd, passt auch ganz gut, von Stephen King, hat unter seinem Pseudonym Richard Bachman geschrieben. Und bevor du jetzt loslegst und dich in Stellung bringst, hören wir erstmal einen ganz kleinen Ausschnitt aus der neuen Variante von The Running Man.
Ben Richards, 35, verheiratet, ein Kind, in medizinischer Notlage.
Wir brauchen Geld für einen Arzt, sofort.
Ben, pass auf dich auf.
Erwerbsstatus auf der schwarzen Liste. Aber es gibt noch einen Ausweg für Sie. Die größte TV-Show der Nation.
Ludos liegt in unserer Natur. Lass sie laufen. Willkommen bei The Running Man.
Die Leute, die da mitmachen, kommen nie wieder zurück.
Ich hab nicht vor, drauf zu gehen. Also leck mich am Arsch.
Das ist es.
Das ist es. Und genau das werden die Leute mögen in der Show. The Running Man. Das war ein Ausschnitt aus der Neuverfilmung von The Running Man von Edgar Wright mit Glenn Powell in der Hauptrolle. Und Patrick, wo fangen wir jetzt eigentlich an? Wir haben so ein bisschen was von der Geschichte gehört.
Eigentlich schon gut erzählt, die Geschichte. Also im Grunde genommen muss man sich vorstellen, es spielt leicht in der Zukunft. Amerika ist ein starker politischer Hang. Und Brot und Spiele wird ja dann öfter immer gern so als Dystopie uns auch gezeigt. Also ob es jetzt die Hunger Games sind oder ähnliches. Das ist ja so ein Todesmarsch hatten wir jetzt letztens auch. Und
stimmt, das ist ja auch ein ähnliches Thema. Oder das Millionenspiel gab es ja auch mal hierzulande. Also
wird gern als
Ursprungspunkt, als Referenz 1970 schon entstanden mit einem gewissen Dieter Haller vor den ganzen jungen Jahren.
Verrückt, wenn man es mal so nimmt. Und in diesem Zeitalter, also ich habe das Buch extra vorher nochmal gelesen, das hat man hier aber ein bisschen zurückgefahren, aber so, um es zum Verständnis habt, gibt es halt TV-Shows und du bewirbst dich halt. Und dann kannst du irgendwie landen, das wird im Film auch so ein bisschen gezeigt, in irgendeinen beliebigen Sendungen, wo du irgendwie nur Verletzungen davon trittst und aber auch Geld kriegst. Und es wird halt mit der Armut der Menschen gespielt. Aber es gibt ein Format, das ist die Speerspitze. Das ist The Running Man. Und in dieser Serie wirst du vogelfrei, hätte man im Mittelalter gesagt. Du kannst zum Abschuss freigegeben. Und das ist so, dass der ganze Staat dich jagt. Also du darfst rausgehen, hast einen 8 Stunden Vorsprung und dann versuchst du klarzukommen. Und jeder, der dich verrät, wird unterstützt, kriegt Preise und ähnliches. Also Kinder verraten auch mal jemanden. Also völlig absurd. Und nach, und einer unserer Hauptdarsteller, gespielt von Glenn Powell, der ja in den letzten Jahren wirklich gut gekommen ist und viel erfolgreiche Filme gemacht hat und auch, wie ich finde, eine Dekonstruktion der Maskulinität auch in den letzten Jahren so ein bisschen das in seine Rollen mit aufgenommen hat, ist hier unser Hauptdarsteller, der Ben Richards, der eine Frau zu Hause hat, dessen Kind krank ist und die am Existenzminimum leben. Und zwar ist das System so, wenn du einmal irgendwie was sagst gegen das System, dann wirst du auf eine schwarze Liste gestellt und kannst nicht arbeiten. Kommt einem alles irgendwie bekannt vor.
Ja, das ist bislang auch mein Problem, wenn ich dir so zuhöre.
Genau, so, und jetzt ist ja begibt sich in diese Sendung und man muss halt dazu sagen, dieser Typ ist, ich würde mit dem keine einzige Minute Zeit verbringen. Und jetzt kommt das, was weder im Buch ist noch im Originalen oder im anderen Film, der ist ständig aggressiv. Ständig. Der ist wirklich so, der ist so angepullert vom System, dass der reine Wut hat. Also er kommt schon hin, um sich anzumelden und schlägt schon die Scheibe kaputt, als er eine blöde Nachfrage kriegt. Und für welches Konzept wird man natürlich gewählt, wenn man so eine Aggressivität hat? Natürlich für The Running Man. Und er begibt sich durch das Land und hin und wieder kriegen wir halt immer so gezeigt, auch wenn er verfolgt wird, wie kaputt das System eigentlich ist. Und das war auch das, was Richard Bachman wollte, nämlich dieses, wir streben alle nur noch nach der oberflächlichen und ich-bezogenen egoistischen Leben und ich verrate dich und das ist mir scheißegal.
Bevor wir dann ein bisschen allgemeiner werden, ja, die Geschichte, wie funktioniert es denn? Ich habe extra Edgar Wright schon mal genannt, der Regisseur
so,
von Shaun
of the Dead,
der Baby
okay.
Driver gemacht hat. Ja, Technik, aber auch Geschichte, wie ist das gemacht? Weil ich finde hier, wir haben ja nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus dem Trailer gehört, ich habe keinen Trailer, es gibt ja mal verschiedene Varianten gesehen, die wirklich mir Lust auf den Film gemacht haben. Und man weiß aber manchmal nicht, wie der fertige Film geworden ist. Also funktioniert er über die Länge.
Ja, das tut er schon, aber man muss auch mal dazu sein, Edgar Wright, und da muss man mal ein bisschen auch kommt ja eigentlich aus dem Komödienfach. Also er hat mit Shaun of the Dead angefangen, mit Hot Fuzz, und das waren eigentlich, auch wenn sie übersteigerte Brutalität und fancy Action-Sequenzen hatten, waren das im Grunde genommen Komödien. Und das ist auch die Stärke und aber auch ein bisschen das Problem des Films. Diese leicht verspielte Art und Weise hat er. Aber andererseits befinden wir uns in einer Dystopie, die offensichtlich realistische Bezüge hat. Also ein Staat, der irgendwie die Medien kontrolliert, ist jetzt kein neues Thema, aber
eben.
Aber ein faszinierendes Thema und auch kein zu Ende erzähltes Thema meiner Meinung nach, weil die Medien entwickeln sich immer und somit müssen wir da immer auch am Ball bleiben, diese Kritik weiterhin aufrechtzuerhalten, weil ich kann jetzt nicht Bücher von aus dem 18. Jahrhundert kritisieren, sondern ich kann ja aktuelle Entwicklungen auch sehen, und es gibt viel zu wenig Kritik zum Beispiel an Formaten wie Germany's Next Topmodel. Aber geschenkt kommen wir wieder zurück, und das beißt sich ein bisschen. Und während im Baby Driver wir noch die fiktive Welt eines Gangsters hatten, aber das war ja trotzdem so, Gangsterfilme kann man ja auch mal humoristischer bestreiten, auch wenn der schon einen ernsteren Ton hatte, fällt hier auf, dass sich das so ein bisschen beißt. Und das ist die große Schwäche des Films, ist, gucke ich jetzt hier einen Unterhaltungsfilm, in dem ich einen wütenden Typ sehe, der das System aufrollt, dann habe ich so einen Revolutionsgedanken. Und andererseits habe ich aber wirklich, also die Frau muss sich zum Beispiel prostituieren. Also das ist ja jetzt kein leichtes Thema für einen Hollywood-Film, dass du deine Frau zur Prostitution schicken musst, damit du überlebst. Oder dass das Kind immer im Tod in der Nähe vom Tod ist. Und das ist das, was nicht so ganz zusammenfügt. Und da muss ich auch Edgar Wright kritisieren. Also er hat das Drehbuch ja mit Michael B. Call geschrieben. Dass die hier diese Düsternis zwar bildhaft haben, aber wir sie nicht in den Figuren und in den anderen Sachen haben. Das sind alles Leute, die nur auf die Affektiertheit und auf das Überleben streben. Aber gerade in dieser Welt suche ich ja was anderes. Und Stephen King hat das differenzierter ausgearbeitet und hat diese Ohnmacht, also die streiten sich zum Beispiel manchmal am Telefon, wie sie ihn belügt, und ja, ich habe kein Geld verdient. Und das sind so Sachen, das hat der Film vergessen. Somit habe ich einen 133 Minuten Komödien-Action-Film, der aber alles das, was die Vorlage an Kritik und Ähnlichen hergibt, immer nur streift, immer nur andeutet. Und das reicht nicht aus, um mich für 133 Minuten mehr an der Stange zu halten, als auf die nächste Action-Szene zu warten. Und deswegen, und es blutet mir das Herz, weil ich wirklich großer, also eine vierte Stephen King-Verfilmung des Jahres, und ich mag Glenn Powell, ich mag auch, dass Josh Brolin mitspielt, oder Coleman Domingo, oder Lee Pace spielt auch eine tolle Rolle, also, oder Michael Cera auch, dass sie es nicht gebacken kriegen, einen runden, guten Film zu schaffen. Und das ärgert mich so im Nachhinein wirklich so massiv. Und ich bin auch mal zurückgegangen, während Baby Driver ja nochmal, die haben ja die Töne auf die Action-Sequenzen runtergebrochen. Mhm. Und dadurch habe ich auch so was Besonderes erwartet. Und dieser Film hat nichts dieser Besonderheiten und hat leider auch nicht die Tiefe. Und deswegen muss ich einfach sagen, ist ein durchschnittlicher Actionfilm draus geworden, wo hätte so viel mehr rauskommen können.
Und damit ist auch alles gesagt. Sie bestätigt auch nochmal das Bild über The Running Man.
Ja, leider.
Also ist nur durchschnittlich, und das haben die Leute auch weltweit gemerkt, weil das wird einer der ganz großen Flops des Jahres.
Naja,
das
hat er so viel gekostet?
Deswegen schlechter. Er hat 110 Millionen US-Dollar gekostet, und man mit Marketing schätzt, man muss er 200 Millionen Dollar einspielen, US-Dollar. Und er hat weltweit am ersten Wochenende 28 Millionen Dollar eingespielt und ist schon auf vielen Märkten gleichzeitig gestartet. Also das muss man mal einordnen, das ist wirklich ein richtig schlechtes Ergebnis. Das soll jetzt nicht, also ich bin jetzt keiner, der immer am Einspielergebnis festmacht, wie gut ein Film ist, aber es bestätigt doch mal jetzt das, was du gesagt hast. Die Leute haben einfach einen Riecher dafür, und das hat man ehrlich gesagt, was du jetzt gesagt hast, den Trailern schon angemerkt.
Irgendwie
ist
schon, ne?
Die Leute sind beim Schneiden der Trailer, es gab verschiedene Varianten, sie auch nicht entscheiden konnten, legen wir den Fokus jetzt mehr darauf, dass es eine Komödie sein könnte, oder legen wir den Fokus darauf, dass es jetzt wirklich richtig beinhart zur Sache geht und eine Dystopie ist mit ernsthafteren Tönen. Das hast du ja jetzt auch nochmal bestätigt und zeigt, dass
das hat nicht funktioniert, da war die Regie nicht stark genug. Muss ich auch ganz klar Edgar Wright, den ich ja sehr schätze, also nichts geht über die Blood and Ice Cream Trilogy, also in Deutschland hieß ja die Cornetto-Trilogie, nichts geht darüber. Selbst The World's End ist trotzdem grandios. Aber da fühlt er sich halt sicher. Ne? Da kann er auch so ein bisschen progressive arbeiten. Aber hier muss er, bei so einem Thema muss mehr kommen. Da würde ich auch sagen, da musst du noch mal ein bisschen deine Hausaufgabe beim Drehbuch machen.
Also Finger weg. Naja, aber wir halten mal fest, ein durchschnittlicher Unterhaltungsfilm, den man unter anderem aber auch im Sinne ist.
Und ich glaube, dann ist man, und ich glaube, dass der für einen Heimkinobereich ist ja perfekt. Ich glaube, ganz viele Leute werden den streamen und runterladen. Also ich glaube nicht, dass das ein Flop wird. Dafür ist er auch zu gut, dafür sieht er auch zu gut aus und dafür ist die Technik auch zu gut. Und die Schauspielerleistung ist ja trotzdem klasse. Also es ist ja gerade Glenn Powell, diese Wut spüre ich jede einzelne Sekunde. Also ich meine, dass ich sage, ich möchte keine Zeit mit ihm verbringen, ist ja auch ein Kompliment. Also ganz so nach unten reden würde ich ihn jetzt nicht. Durchschnittlich, ja.
Und wir hören noch ein bisschen Musik aus The Running Man von Stephen Fry. Geht's der Blutdruck nach oben. Das ist klassische Filmmusik von Stephen Bryce aus The Running Man, der Neuverfilmung von Edgar Wright mit Glenn Powell in der Hauptrolle. Den Film haben wir hier gerade besprochen im Filmmagazin bei Glorreicher Lunk mit Reinhard und Patrick hier bei Radio Frei. Und einen Kinofilm haben wir noch, nämlich einen zweiten Teil. Irgendwie haben wir immer nur Fortsetzungen, Remakes, zweite Teile. In dem Fall der zweite Teil von Wicked, verhext. Und das können wir erstmal noch so ganz allgemein einordnen. atmen, bevor wir dann mal einen ganz kleinen Ausschnitt hören, Patrick.
Also an sich ist es auch kein zweiter Teil. Im Grunde genommen muss man auch sagen, dass Wicked ist ein Musical, was basiert auf einem Buch, was die Zusatzgeschichte zu Dings erzählt hat.
Wie heißt Zauberer von Oz, genau.
Aber es ist kein zweiter Teil. Es ist nicht so, dass man gesagt hat, oh, der erste war so erfolgreich.
Das zweite Kapitel.
Also das zweite, genau, das wollte ich nur sagen als Einordnung. Es ist schon eine Geschichte, die hier zu Ende erzählt wird. Deswegen würde ich das jetzt nicht als Franchise oder Fortsetzung ansehen, sondern eher wie bei Kill Bill 1 und Kill Bill 2.
Das stimmt, aber ich finde es trotzdem ein bisschen unglücklich. Das stimmt, Kill Bill ist ja auch ein gutes Beispiel, das ist ja auch so gemacht. Und im Endeffekt war ich ja damals auch ganz zufrieden mit der Lösung. Aber ich wollte mich gerade das Gegenteil erzählen, dass ich trotzdem ein Freund bin, das in einem Aufwasch auch zu sehen. Mhm. Und ich weiß noch, dass du vom ersten Teil von Wicked, genau vom Jahr gelaufen, ja auch nicht so angetan warst. Du hast jetzt schon ein paar Sachen so angerissen. Wir fangen jetzt wirklich nochmal so ein bisschen im Urschleim an, also ganz, ganz schnell erzählt. Also im Jahre 1900, ziemlich genau im Jahre 1900, ist das Buch Der Zauberer von Oz veröffentlicht worden von Lyman Frank Baum. Es hat dann sehr lange gedauert. Die Filmindustrie war ja gerade dabei im Aufbau, dass man eine erste Verfilmung gemacht hat, oder die entscheidende Verfilmung war es eigentlich gleich, Das zauberhafte Land von Victor Fleming. Dorothy, der Hauptcharakter, hat man den berühmten Song natürlich auch drin von Judy Garland, Somewhere Over the Rainbow und so weiter. Und hier hat man
Historie.
Jetzt, ja, das ist wirklich alles so Klassiker. Hier hat man jetzt einen Perspektivwechsel vorgenommen. Also damals stand ja der Zauberer Oz im Vordergrund und Dorothy vor allen Dingen. Jetzt geht es aber vor allen Dingen also um die zwei Hexen. Hilf mir beim Aussprechen.
Eigentlich ist nur eine, Alfalba, und die andere ist Galinda. Also eigentlich Glinda, aber Alfalba nennt sie immer Galinda. Das ist auch so ein Gag, das ist, weil, und das sind halt völlig unterschiedliche Personen. Beide sind so, leben in Oz, und Alfalba will eine große Zauberin werden und feiert den Oz, also den Zauberer, auch so fantastisch, und das ist ja groß und stark, und beide sind im ersten Teil im Grunde genommen an der Schule. Der erste Teil endet auch, und das kann man jetzt auch schnell runterbrechen, das ist auch nicht schlimm, um zum zweiten zu kommen, weil wir brauchen den ersten, den ich auch wirklich, ich muss auch sagen, ich finde den sogar furchtbar, um es mal genau zu sagen. Im zweiten Teil geht es darum, beide haben sich für eine Seite entschieden. Die eine ist für das System Oz weiterzugehen, und Alfalba, gespielt von Cynthia in Revo, entscheidet sich als die böse Hexe, die böse Hexe zu sein, um das System vom Oz zu brechen, weil das nämlich tatsächlich ein Genozid ist, der in dem Land stattfindet. Also die Tiere können sprechen. Die Tiere können sprechen, und die werden aber ausgegrenzt von denen, und dadurch
verlieren. Die sollen getötet werden alle.
Nee, die werden ins Exil geschickt, aber unter Zwang, und die verlieren, also um zu zeigen, was es heißt, wenn man ein Volk unterdrückt, die verlieren das Sprechen. Also die unterrichten zum Beispiel auch an der Uni, und dann verlieren die ihre ganzen Fähigkeiten, weil die so eingeschränkt werden und in Käfigen gesperrt werden.
Also es geht am Ende um die Tiere. Wir haben mal ganz kurz einen Ausschnitt, um mal so ein bisschen so einen zuckersüßen Aufguss oder Guss zu hören, wie auch immer, aus dem zweiten Teil von Wicked.
Couldn't be happier.
Es ist wichtiger denn je, dass du die Gemüter aller aufhältst. So wie nur du es kannst.
Löst das das aus, was ich denke?
Nein!
Unmöglich!
Ich bin überwältiglich.
Der Zauberstab veredelt die Illusion.
Die böse Hexe, das war natürlich jetzt nur ein paar Eindrücke, um mal so ein bisschen, ja, so diese Stimmung, sagen wir immer, aufzugreifen.
Man sieht aber die Bilder nicht, die Bilder sind elementar wichtig, das muss man auch dazu, der hat ja einen Ausstattungs-Oscar auch für den ersten Teil, und Kostüme haben die ja gekriegt, und der zweite Teil hört da auch nicht auf, das ist großes, ich weiß nicht wie viele, großes Event-Kino, also das muss man erstmal von der bildhaften Ebene, und die ganzen Trailer, die vor dem Film waren, der Film ist ab 12, waren Kinder-Trailer, also ich habe 3 Fragezeichen-Trailer davor gekriegt, also was hier Zielgruppenorientierung ist. Also ich glaube, dass viele Leute, die 6, 8 sind, da reingehen, und das finde ich Quatsch. Aber
also, die Zielgruppe ist... Man kann ja auch mal sagen, also vielleicht fangen wir erstmal noch ein bisschen, was du noch verraten kannst, wie die Geschichte fortgeführt wird. Und da stecken ja auch trotzdem, wie du sagst, auch viele Themen drin,
die ja eher für Erwachsene Besondere. Sind.
Und vielleicht auch für ein amerikanisches Publikum, um das auch schon mal zu sagen. Aber was kann man jetzt von der Geschichte noch so ein bisschen mitgeben? Weil es scheint ja irgendwie immer, du hast ja schon gesagt, es geht um die Tiere, die vertrieben werden, die Fähigkeit verlieren, die
zum Beispiel zu sprechen oder Teil des Systems zu sein. Das wird ein Genozid, die schicken die raus. Also die sollen ins Exil gehen, aber machen wir uns nichts vor, das wird zweimal
getötet. Genozid ist aber, wenn sie getötet werden. Ja, also eine Vertreibung, aber quasi.
Deswegen war ich ja noch nicht fertig. Deswegen sage ich ja, im Exil gehen die drauf. Also da ist nichts. Das Exil wird uns als karge Wüste, wo die ganze Zeit Wind ist. Also die wissen schon, dass ihr Leben quasi vorbei ist. Man hat es jetzt nur nicht so brutal gemacht. Also man hat jetzt nicht irgendwie die Haut von denen als Lampenschirme verwendet. So weit ist es nicht gegangen. Aber an sich ist das die gleiche Richtung gewesen. Und das Besondere ist ja auch, und das zweite große Thema, und das kann man auch noch so sagen, El Falba wird gespielt von einer schwarzen Darstellerin, die hier in dem Film aber grün ist. Also es wird immer auch das Thema Hautfarbe ist unfassbar wichtig. Und deswegen ist das so ein Erfolg, weil der so diese Freiheit hat. Aber das Besondere am zweiten Teil ist, während du im ersten Teil ganz viel natürlich siehst, nur so Anspielungen, wenn du zu Oz kannst oder so, aber wer jetzt den Zauberer von Oz mal gesehen hat oder die Geschichte kennt, weiß ja, dass Dorothy mit dem Zinnmann, mit dem Löwen und mit dem, wie heißt denn der, Strohmann, durchs Land zieht, um zum Oz zu gelangen oder damit sie wieder zurückkommt nach Kansas. You're not in Kansas anymore. Und da muss man sagen, das ist jetzt großartig, weil du die ganze Zeit, Dorothy läuft immer so im Hintergrund lang und
also sie sieht man nicht wirklich die eigentliche Hauptfigur. Nee, hier in der Variante von Wicked ist sie ja.
Sie ist keine. Nee, wir schauen ja nicht der Zauberer von aus, wir schauen ja Wicked. Deswegen ist das deswegen, nicht Hauptfigur.
Das muss aber Leute mal sagen, die jetzt gar nicht in diesem Wicked-Universum.
Das hat auch nichts in diesem Universum zu suchen. Also muss man auch dazu sagen. Aber jetzt wird ein Schuh draus, weil du so das alles so besser einordnen kannst. Und somit war ich in dem Film, der erste Film geht auch 27 Stunden oder so. Der ist so unfassbar und lang.
Eine Minute dann. Müssen wir drauf achten.
Ja. Da passiert das Beste. Kommt nämlich der Schlusssong, der ja so erfolgreich geworden ist im letzten Jahr. Müssten wir eigentlich auch spielen, also weil der ja wirklich wahnsinnig erfolgreich war. Hat ja auch den Oscar gekriegt. Nee.
Naja. Nee, auf jeden Fall kommt der Schlusssong, ja.
So, und hier muss man einfach sagen, dadurch hast du einen runden Film. Das ist jetzt ein runder Film. Du hast die Anspielung, also zum Beispiel du siehst vieles nur von der Ferne oder du siehst zum Beispiel Szenen, die früher da waren oder die uns präsentiert haben, wie die zustande gekommen sind. Und jetzt wird das Ganze, was an Geschichte die ganze Zeit aufgebaut wurde, so unterminiert. Und es wird wirklich, jede einzelne Szene in diesem Film führt nur zu dem Ende. Also es gibt nichts mehr so zwischendrin, jetzt müssen sie sich kennenlernen, jetzt müssen sie sich verlieben, jetzt ist das. Das ist alles weg. Die haben diesen ganzen, also ich möchte nur sagen, dass ich wirklich vom ersten Teil wirklich hart genervt war von der Belanglosigkeit des Ganzen. Und jetzt hier habe ich verstanden, worauf sie eigentlich hinaus wollen. Jetzt kommt erstmal so raus,
aber worauf wollen sie denn jetzt hinaus? Also ich hatte wirklich Schwierigkeiten, ich bereite mich ja auch mal drauf vor, worum es nochmal geht, weil wenn man jetzt wirklich da die Geschichte aufschlägt, da tausend Haken und Ösen, aber im Kern ist es doch die Geschichte der beiden Figuren, Glinda und Elphaba.
Ja, aber
wahrscheinlich um die Tiere zu retten.
Nein, das ist ja eine Revolution. Sie versucht den Zauber von Ost zu stürzen.
Was?
Na, das ist doch die. Ach so.
Nee,
das
Entschuldigung, kann man nicht, ich steck da
das System
diesem,
ja. wird vom Zauberer von Oz geleitet. So.
Also und man verkehrt hier so ein bisschen die Geschichte. Also ich habe
nein.
Das, der Zauberer von Oz, aber ist das nicht, das ist doch schon eigentlich ursprünglich mal der Gute gewesen, oder?
Oh je, du hast schon mal wirklich nicht der Zauberer von Oz. Okay, gut. Für alle Leute wie Reinhard nehme ich jetzt nochmal mit, der Zauberer von Oz ist nicht das, was er zu scheinen glaubt. Und deswegen habe ich ja das, ich habe versucht, das so vorsichtig zu formulieren, den ich gesagt habe, dass dieser Ausschluss der Tiere auch im System vom Zauberer von Oz ist. Und der Zauberer von Oz ist kein Zauberer, sondern ein Technikfanatiker und hat keine wahre Magie. So, und El Falba will dagegen antreten. Also ich dachte, du wusstest, dass der Zauberer von Oz nur hören sagen. Ach so. Nee, das ist ein kritischer Punkt. Der steht für Kapitalismus, der steht für technische Entwicklung und die anderen an der Schule stehen für die Vergangenheit, für die Magie und für den Zauber in der Welt, was Oz ja immer ausgemacht hat. Und es kam quasi von außen jemand rein, der quasi dieses System assimiliert hat und seine Bedarfe im Vordergrund gerückt hat. Und das wird von Jeff Goldblum auch gespielt. Ach so, im Grunde genommen, die erste Szene des Films ist wie, es wird zum, so,
siehst du? Na, ich wollte nur wissen, also auch da, die
es
Leute,
ist eine
die
Revolutionsgeschichte. Sie versucht, die Tiere zu überzeugen, hinaus, dass sie mit ihr kämpfen. Sie versucht, alte Bekannte zu finden, die gegen den Zauberer antreten. Das ist das Thema des Films, ist Revolution. Und das wird am Ende des ersten Films angekündigt. Und Galinda versucht, das alte System zu retten und die Magie und den Zauberer. Und El Falba versucht, das System zu stürzen, damit es so wie früher wieder wird.
Das also ist der Plot. Und das wissen wir also, wohin dann im Kern die Reise hingeht. Mhm. Und jetzt ist im Grunde die Frage, nicht umsonst ein Musical, wie es umgesetzt wird, weil du hast ja schon angedeutet, vom ersten Teil warst du überhaupt nicht überzeugt und du scheinst jetzt vom zweiten Teil zumindest überzeugter zu sein.
Also was heißt überzeugter zu sein? Also ich muss ehrlich sagen, ich mache so ein bisschen, es war so wie so, wie nennt man das, seinen Frieden miteinander machen. Wir leben jetzt in friedlicher Koexistenz. Ich fand, die Hauptdarstellerin ist der Wahnsinn. Die war ja auch für den Oscar nominiert für den ersten Teil. Die schafft es wirklich zwischen Zurückhaltung, Aggressivität, Verzweiflung, Liebe. Die schafft das alles mit reinzubringen.
Also Cynthia Erivo, um die euch nochmal zu nennen. Ja.
Diese Frau ist 100% Schauspieltalent. Also man kann sich auch die anderen Filme mal mit ihr angucken. Sie hat da wirklich, sie war immer das, was funktioniert. Also Harriet zum Beispiel ist ein furchtbarer Film, aber sie ist grandios. Oder sie hat
Widows
ja...
Widows hat sie auch mitgespielt von Steve McQueen. Das war ihr Kinodebüt sogar. Ja.
War ihr Kinodebüt. Ich dachte, das wäre schon in Bad Times at El Royale. War sie da nicht auch mit drin? Aber genau. Auf jeden Fall ist es so, dass die wirklich leistet. Und das Drumherum ist alles wieder hoch. Positiver Faktor, diese sinnlose Kinderhumor ist raus. Da gab's,
haben sie vielleicht dann auch selber gemerkt.
Also im ersten Teil, wer den ersten Teil geguckt hat, da gibt's eine Figur, das ist der Jar Jar Binks. Der ist so furchtbar in allem, was er tut. Diesmal sieht man ihn dreimal durchs Bild huschen, zweimal einen blöden Satz sagen und dann ist er auch schon weg. Also man hat auch gelernt. Die von Ariana Grande gespielte Figur repräsentiert halt diesen Zuckerguss, der anzweifelt ist, ist aber für uns eigentlich nicht wichtig. Wenn du einen Film gucken möchtest, wie den ersten Teil, wirst du auch hier glücklich werden. Die Songs sind für mich immer noch nicht gut. Das sind immer noch keine Stephen Sondheim Songs. Es müssen wohl zwei neue Songs in dem Film gewesen sein.
Einen von beiden werden wir auch gleich hören.
Ich weiß nicht mal welcher, siehst du? Hat mich auch nicht geschönt. Und dieses, man bringt alles so gut zu Ende. Und ich muss am Ende des Tages einfach sagen, okay, die Regie von John M. Schuh hat wenigstens verstanden, was es heißt. Ich gucke einen Film von Anfang bis Ende. Und das hatte ich am ersten Teil zu 0%, wissen wir auch wegen der Thematik. Aber da muss ich einfach sagen, also, dieser Film kann ruhig ein Erfolg werden. Ich kann damit leben, weil viele andere Filme, die Erfolg werden, sind richtig kacke und das ist er einfach nicht. Dafür ist viel zu viel Liebe in den Details. Man hat sich Zeit auch für die Figuren genommen mit Michelle Yeoh oder so oder Jonathan Bailey, was ja der Zuckermann des Jahres ist. Das ist ja der, den alle so heiß finden. Der darf da auch wieder ein bisschen rumschmalzen. Also, da ist alles drin, was man braucht für einen schönen weihnachtlichen Familientag. Ich muss sagen, ich würde unter 12 keine Leute mitbringen, weil das Thema Liebe einfach auch präsent ist und wir auch eine gewisse Düsternis haben. Allein, dass wir jetzt die Verwandlung zum Zinnmann sehen und warum das passiert, das ist mal ein schöner Gimmick noch dazu gewesen. Aber mehr als, keine Ahnung, eine 2 minus, naja, eine 3 plus ist es auch nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe den ganzen Hype um den ersten Teil 0% verstanden. Ich war genervt von diesem Hype. Jetzt kann ich wenigstens verstehen, okay, ihr habt eine Richtung gehabt und ihr habt sogar ein politisches Statement gehabt, könnte haben. Lasst ruhig das ein Erfolg werden und die Leute gehen wieder ins Kino und gehen dann vielleicht dann danach in andere gute Filme.
Sagt Patrick über Wicked for Good, heißt der eigentlich.
Stimmt, habe ich auch gesehen gerade. Ja.
Wicked Teil 2, sagen wir jetzt einfach nochmal, um das einzuordnen, das ist eigentlich das zweite Kapitel, was auf dem Musical beruht von Winnie Holzman, vor 22 Jahren veröffentlicht, jetzt also im Kino. Das zweite Kapitel im Sinister, könnt ihr euch diesen Film anschauen und würdet einen der beiden neuen Songs, wir haben es eben schon erwähnt, die jetzt schön im Film vorkommen, von Cynthia Erivo gesungen, No Place Like Home.
Achso.
Why do I love this place that's never loved me? A place that seems to be devolving and even wanting to, but ours is more than just a place. It's a promise, an idea, and I want to help make it come true. Why should a land have so much meaning when dark times befall it? It's only land made of dirt and rock and loam. It's just a place that's familiar, and home's just what we call it. But there's no place like home. Don't we all know? There's no place like home.
feel you can't fight anymore, just tell yourself there's no place like home. When you feel it's not worth fighting for, compel yourself, because there's no place like home. When you want to leave discouraged and resigned, that's what they want you to do. But think how you will grieve for all you leave behind. Oz belongs to you too. Those who would take it from you spout a lie to sell yourself. You go their way or go. It's them we'll be defeating if we keep on repeating there's no place like home. There's no place like home. There's no place like home. If we just keep fighting for it, we will win back and restore it. There's no
Tja, das ist was für den Gesangswettbewerb, wie ich es sehr schätze.
Ach, man spürt förmlich.
Nee, ich gebe zu, ja. Ich wäre mich mit diesem Wicked-Universum da nicht mehr anfreunden können. Bin aber, das mache ich auch gerne transparent, kein Freund von Musicals im Allgemeinen. Das war ein Song aus Wicked Teil 2, Wicked for Good, von Cynthia Erivo, der Hauptdarstellerin, gesungen No Place Like Home. Und Patrick, wir sind schon wieder am Ende dieser Sendung angekommen. Husch, wie die Zeit doch wieder vergeht. Und wir weisen gern darauf hin, uns gibt es wieder in 2 Wochen, und zwar zu Nikolausi, also für uns natürlich die Schuhe schön putzen.
Ach,
am 6. Dezember.
Das kannst du mir merken.
Ja, kannst du dir gut merken, sind wir dann wieder auf Sendung ab um 10 hier bei Radio Frei. Und dann reden wir schon wieder über mindestens eine Fortsetzung, eigentlich über 2 Fortsetzungen. Einmal Zoomania Teil 2, ein großer Erfolg, der erste Teil.
Zu Recht. Wirklich ganz toll. Auch Oscar für den besten Animationsfilm. Also wirklich, der hat Alles steht Kopf damals geschlagen. Also ist für große, hohe Erwartungen. Aber es tritt ja auch nichts gegen ihn an. Also das muss man auch mal dazu sagen. Also in Amerika tritt nicht wirklich was gegen an. Und Zoomania wird jetzt 2 Wochen dann die Kinos auch beherrschen. Die Deutschen schauen sich ja auch gerne Animationsfilme an. Also
es wird funktionieren auf jeden Fall. Und auch eine lange Pause gewesen. Es gab ja schon mal einen Stromberg-Kinofilm. Jetzt gibt es wieder einen Stromberg-Kinofilm. Damals haben wir sogar mit dem Hauptdarsteller hast gesprochen,
stimmt.
Christoph Maria Herbst. Wir sind gespannt auf den neuen Stromberg-Kinofilm. Ich merke so, ich bin wirklich richtig Fan von Stromberg, kriege aber mit so, die Serie ist ja vor 21 Jahren gestartet, 2004. Damals haben wir das wirklich durchgesuchtet. Inzwischen habe ich mich da so ein bisschen von entfernt, aber ich bin trotzdem neugierig auf den Stromberg-Kinofilm.
Na, ich habe ja gehört, dass es gibt jetzt wohl so Verweise, dass Herr Merz oft Stromberg zitiert aus Versehen. Und das finde ich, deswegen bin ich ein bisschen motiviert, diesen Film zu gucken. Ich kann mit Fremdscham gar nichts. Für mich sind Fremdscham-Filme